Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Das österreichische Tennis hat endlich wieder eine gute Geschichte zu schreiben. Arina Sabalenka drückt sich ein kleines bisschen vor der Pressekonferenz. Elina Svitolina macht ihr Comeback weiter und Novak Djokovic hat heute eine ganze Menge zu kämpfen. Es war wieder sehr viel los im Bois de Boulogne in Roland Garros. Herzlich willkommen zu unserem neuen Daily hier von Chip and Charge zu den French Open 2023. Mein Name ist Andreas Thies, heute wieder dabei von TennisTourTalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
Bonsoir Andreas.
Das machst du sehr schön mit Bonsoir, Andreas. Das gefällt mir. Es war heute wieder ein sehr interessanter Tag, wie ich fand. Ging es dir auch so?
Ja, interessante Matches waren auf jeden Fall mit dabei. Auch wenn vielleicht die große Sensation auch wieder heute bestimmt ausgeblieben ist. Aber nichtsdestotrotz waren einige Sachen dabei, da wo es dann hätte vielleicht auch ein bisschen anders gehen können. Werden wir jetzt gleich drüber sprechen. Insgesamt aber auch einige Matches, die qualitativ, wie ich fand, war doch sehr, sehr gute Ballwechsel auch mit dabei hatten. Und vielleicht wie gesagt an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Spannung. Aber ja, kommt vielleicht auch noch.
Das kommt sicherlich noch die nächsten Tage. Ich bin allerdings insgesamt bin ich bislang von dieser ersten Woche mehr als begeistert, weil es gab so viele interessante Matches bei Frauen wie bei Männern. Die Männer-Matches dominieren halt so ein bisschen wegen dieser ganzen Fünfsatzkracher, aber insgesamt fand ich das bislang eine sehr, sehr interessante Ausgabe.
Ja, also ich meine, das bezieht sich natürlich vorrangig vor allem das, was ich gesagt habe, natürlich auf die großen Plätze, wo die großen Sensationen, jetzt sage ich jetzt mal, ausgeblieben sind. Aber auch das ist ja eine alte Weisheit, die man kennt bei den Grand Slam Turnieren, gerade in der ersten Woche, da muss man sich eigentlich auf den hinteren Plätzen tummeln.
Genau.
Da ist es spannend, da ist es immer sehr, sehr krimiartig und da kommt auch meistens eine wesentlich bessere Stimmung auf, als tatsächlich auf den großen Courts.
Und da kommen wir nämlich mal zu Platz 14. Das ist ein wunderschöner Court, sehr, sehr eng. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sitzen dort sehr nah am Platz. Und da hat heute Sebastian Ofner gespielt und er hat gegen Fabio Fognini gespielt. Und wir haben vorher in der Auslosungsvorschau hatten wir schon gesagt, Mensch, da ist ein bisschen was möglich für Sebastian Ofner. Er hat sich in diesem Jahr, hat er sich durch viele Challenger durchgekämpft, hat 4 Finals erreicht und er hat sich diese Matchhärte und natürlich auch das Selbstbewusstsein auf den Sandplätzen der Challenger-Turniere in diesem Frühjahr geholt. Und das hat sich heute manifestiert und das hat sich heute ausgezahlt in einem Sieg über Fabio Fognini. Fabio Fognini selber ein Spieler, wo Philipp früher dann auch mal gesagt hat, das ist jetzt 6-7 Jahre her, er traut ihm, wenn er 2 Wochen lang alles zusammenbekommt, auch einen French Open Sieg zu. Da war jetzt dann Rafael Nadal immer davor. Aber Fabio Fognini hat seine Fähigkeiten auf Sand immer wieder unter Beweis gestellt. Heute konnte er sie nicht unter Beweis stellen, beziehungsweise er konnte sie nicht so unter Beweis stellen, dass er am Ende gewinnt. Sebastian Ofner gewinnt mit 5-7, 6-3, 7-5, 1-6 und 6-4 und feiert den größten Erfolg seiner Karriere. Er ist jetzt unter den Top 100, er ist ungefähr 81. jetzt im Live-Ranking und dieses Match und diesen Sieg hat er sich heute redlich verdient in knapp 4 Stunden. Das war ein harter Kampf, aber Ofner, was mir imponiert hat vor allen Dingen, ist die ganze Zeit konzentriert geblieben und nie in irgendeiner Weise ja, vom Plan abgekommen.
Ja, und du hast es gesagt, er hat ihn niedergekämpft. Und ein Fabio Fognini, das ist ja, auch das steht, glaube ich, außer Frage, einer der talentiertesten Spieler, die wir in den letzten Jahren eigentlich gesehen haben. Er gilt ja dann auch immer so ein bisschen als schlampiges Genie, ne, weil er halt vielleicht dann auch nicht die den Einsatz dann auch im Training auch immer zeigt, dass da richtig dran zu bleiben, aber rein vom Talent her ja ein unglaublicher Spieler und dann mal auch die ein oder anderen Konzentrationsschwächen auf dem Platz auch gezeigt hat. Und deshalb war es eben auch wichtig für Ofner, wie du auch gesagt hast, er muss den richtig niederkämpfen, er muss bei seinem Plan bleiben. Und das, was interessant war, dass er tatsächlich einfach auch sehr viele der Rallies und insgesamt auch das Spieltempo eigentlich meistens bestimmt hat. Und gerade auch der 5. Satz, das war für mich so ein entscheidender Punkt, weil da gab es viele Breaks, Rebreaks und Ofner hat jedes Mal die Nerven behalten. Das ist ja dann eben auch so ein Fall, da wird es dann lauter aus so einem hinteren Court, dann spielst du gegen einen Fognini, der fängt dann an, ein bisschen rumzumotzen und da seine Show auch ein bisschen aufzuziehen und da musst du tatsächlich hier wirklich den Fokus weiter haben und er hat das wirklich eindrucksvoll bewiesen und hat am Ende ja sogar, glaube ich, mit dem Ass dann das Ganze ausserviert. Also das ist ja eine richtig starke Nummer gewesen und gönne ich ihm auch wirklich.
Das kann man ihm auch gönnen. Wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, er hat sich die Matchhärte geholt über die Challenger-Turniere und er hat ja zweimal mit dir auch in diesem Jahr ein Interview geführt. Das ist beides bei uns bei der Challenger-Corner zu hören. Und da hat er immer gesagt, ja, ich möchte jetzt unter die Top 100 kommen. Ich bin jetzt endlich fit und ich kann jetzt endlich mal beschwerdefrei trainieren und auch Turniere spielen. Und das hat sich dann hier in diesem Fall jetzt ausgezahlt. Was mir sehr gefallen hat, war seine Vorhand, mit der er immer wieder Fabio Fognini aus dem Platz treiben konnte. Fognini für mich eine Spur zu passiv, zu defensiv heute eingestellt. Ich finde, er hat eine unglaubliche Möglichkeit, Tempo in Bälle reinzubekommen, die man so nicht kommen sieht. Und das hat er heute zu selten geschafft. Und das ist dann natürlich auch ein Verdienst von Sebastian Ofner, der dir seinen Match und seinen Matchplan durchziehen konnte und dann am Ende dieses Match gewonnen hat. Und es ist eine Überraschung, trotzdem Fognini in der Weltrangliste hinter ihm stand. Bleibt trotzdem eine Überraschung, weil Fognini einfach die größeren Erfolge in den letzten Jahren gefeiert hat auf Sand.
Ja, obwohl man, glaube ich, jetzt auch schon fairerweise sagen muss, er ist jetzt wirklich nicht mehr auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Mhm. Er hat jetzt in Rom ja nochmal sehr ordentlich gespielt, ist dort in die dritte Runde gekommen, davor Estoril, und das sind eigentlich auch die einzigen zwei Sandplatzturniere, die er hier im Vorfeld gespielt hat. Da war dann eben auch Miami Indian Wells noch mit dabei, wo es dann jeweils Erstrundenniederlagen gab, auch im Frühjahr eigentlich nicht über die erste Runde rausgekommen. Also er spielt schon ein sehr durchwachsenes Jahr, das muss man ganz klar sagen, hat sich jetzt ein bisschen gesteigert Richtung Roland Garros hin, und ich glaube, für ihn ist es jetzt auch schon mal ein Erfolg, eigentlich auch hier nochmal in die dritte Runde zu kommen. Aber dann spielst du gegen den Sebastian Ofner und weißt du, dass auf jeden Fall ein Match auch aus Fenis Sicht, das natürlich mindestens auf Augenhöhe geführt werden kann, und dementsprechend natürlich da nochmal alles reinzugeben. Aber ja, Spieltempo am Ende bestimmt gehabt vom Österreicher, und er hat das dann am Ende auch bewiesen. Fognini hat im fünften Satz ja eben nochmal gesagt, ja, so nach dem Motto, jetzt komm, Rebreak kommt nochmal, jetzt muss es auch ausservieren, zeig's mir eigentlich so richtig. Ja? Mhm. Und das hat er dann eindrucksvoll gemacht und damit auch verdient gewonnen, keine Frage.
Sebastian Ofner steht im Achtelfinale, zum ersten Mal in seiner Karriere. Er hatte die dritte Runde 2017 in Wimbledon erreicht und hat jetzt das Achtelfinale hier bei den French Open erreicht und steht jetzt unter den Top 100 in der Weltrangliste. Das Ziel hatte er sich zu Jahresanfang gesetzt. Er trifft jetzt dort auf Stefanos Tsitsipas. Der hat heute überhaupt keine Mühe gegen Diego Schwartzmann. 6-2, 6-2, 6-3. Schwartzmann hat alles versucht in diesem Match, aber der ist komplett vor eine Wand geknallt. Auch Diego Schwartzmann fällt jetzt aus den Top 100 raus, zum ersten Mal seit 2014, aber Tsitsipas heute viel, viel, viel zu stark, und das wird natürlich auch eine richtig große Aufgabe für ihn, für Sebastian Ofner im Achtelfinale.
Ja, glaube ich, sind die Voraussetzungen, wer dort Favorit ist, ganz klar im Vorfeld geklärt. Tsitsipas, ich habe schon gesagt nach dem Sieg gegen Roberto Carballes Baena, das ist für mich immer so ein bisschen ein Indiz, wie gut jemand ist. Und das hat er dann schon relativ souverän ja gemacht, da sich in drei Sätzen durchzubeißen. Heute das nochmal gegen Schwartzmann bestätigt. Das sind so zwei Gradmesser, wie ich finde. Und demnach sehe ich da Tsitsipas relativ weit vorne, mit einem potenziellen Viertelfinale dann vielleicht eben auch gegen Alcaraz. Aber gut, jetzt steht erstmal Ofner an, und für Sebastian ist das natürlich ein Traummatch, wird wahrscheinlich auf einem größeren Court stattfinden, und er hat natürlich überhaupt nichts zu verlieren. Man darf ja auch nicht vergessen, wenn man das nochmal sagen darf, bei Ofner, das vergisst man vielleicht so schnell. Das ist erst sein drittes Grand Slam Hauptfeld, das er überhaupt spielt. Er hatte diesen unglaublichen Run mal in Wimbledon, aber er ist ja sonst eigentlich nicht mehr in die Hauptfelder der Majors gekommen, und deshalb ist das für ihn immer noch eine Riesengeschichte, gegen den Tsitsipas dann eben hier in einem Achtelfinale zu spielen.
Und es ist auch etwas, wo wir immer drüber sprechen, wenn Spieler aus der Klasse von Ofner so ein Turnier in die zweite Woche kommen, es ist natürlich auch finanziell ein großer Faktor für jemanden wie Ofner.
Ja, klar, logisch. Also das ist schon die ersten zwei Runden eigentlich und die Qualifikation für so einen Grand Slam. Das gibt schon so viel finanziellen Puffer. Da musst du viele, viele Challenger spielen, um das dann eben auch wieder tatsächlich adäquat so ersetzen zu können. Also das ist deshalb auch immer ja nicht nur vom Tennis her und natürlich dabei zu sein bei den großen Turnieren, was ja jeder Tennisspieler und Profi am Ende ja tatsächlich auch will, aber es ist natürlich auch eine finanzielle Frage, ganz klar. Und damit ist er erstmal wieder natürlich ganz gut saniert, sage ich mal.
Absolut.
Also, das ist ganz gut dahingehend natürlich auch für die Geldbörse und für die Reisekasse.
Genau. Stefanos Tsitsipas gegen Sebastian Ofner, eins der Achtelfinals, was wir erleben werden am Sonntag. Ein anderes wird zwischen Novak Djokovic ausgetragen und sein Gegner steht noch nicht fest. Zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnehmen, fängt nämlich gerade der fünfte Satz zwischen Hubert Hurkacz und Juan Pablo Varillas statt. Oder fängt er an, Hubert Hurkacz zum dritten Mal hintereinander in fünf Sätzen, auch Varillas zum dritten Mal hintereinander in fünf Sätze, also die beiden geben sich's richtig jetzt hier. Novak Djokovic aber seinerseits hatte heute auch 3,5 Stunden zu kämpfen gegen Alejandro Davidovic Fokina. 7-6, 7-6, 6-2 heißt es am Ende für Djokovic, der sich nach seinem zweiten Satz so ein bisschen gefreut hat, als hätte er gerade einen Grand Slam gewonnen, beziehungsweise wäre ins Finale gekommen. Das war schon eine große Anspannung, die da von ihm abfiel. Davidovic Fokina hat ihm sein Spiel aufgedrängt in diesem Match und das war es, möglichst in lange Ballwechsel zu führen. Wir bekommen ja bei den Grand Slams immer die Statistiken, wie lange waren die Ballwechsel? 0 bis 4 Schläge, 5 bis 8, über 9. Und das ist sehr untypisch gewesen, die 5 bis 8 und über 9 Ballwechsel, die haben deutlich überwogen gegenüber den kurzen Ballwechseln in den ersten beiden Sätzen und Davidovic Fokina hat das so ein bisschen, hat Djokovic auf sein Niveau gebracht und er hat aus diesem Match wirklich einen richtigen Kampf gemacht und Djokovic musste alles geben, um diese ersten beiden Tiebreaks zu machen, aber was dann auffällig war, in den Tiebreaks hat Novak Djokovic keinen einzigen Unforced Error gemacht. Er hat jetzt in hier 4 Tiebreaks gespielt in diesen French Open und er hat in diesen gesamten 4 Tiebreaks keinen einzigen Unforced Error gemacht. Wenn mir jemand fragt, was denn die Großen von den weniger Großen unterscheidet, dann könnte man auch so eine Statistik zeigen.
Ja, die ist super interessant. Also, dass da nicht ein Unforced Error mit dabei ist, das ist natürlich schon absoluter Wahnsinn. Aber das ist es. Tatsächlich ist es das. Auch bei Alcaraz jetzt bei einem Match gegen Shapovalov oder irgendwas, da schnuppern die Gegner immer mal irgendwie dran. Aber wenn es drauf ankommt, dann spielen sie halt einfach das beste Tennis. Ich erinnere mich bei Djokovic
Davidovic Fokina.
Davidovic Fokina, so viele Spieler am ganzen Abend immer. Eine Rallye im zweiten Satz im Tiebreak, die war Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn, da war alles mit dabei. Riesen Defensivleistung von Djokovic, wo er sowieso der Beste ist, wo ich das finde. Also defensiv sowieso gibt's keinen, der in irgendeiner Weise da das Wasser reicht. Und eigentlich wirklich Bälle geholt, die kannst du gar nicht holen. Und das zermürbt dich dann. Und dann war aber das Interessante, dass Davidovic dann tatsächlich nochmal zurückkam. Der lag ja dort, glaube ich, 1-4 zurück in dem Tiebreak des zweiten Satzes, kam nochmal auf 4-4 dran. Und dann nochmal wirklich da zu sein. Und das ist dieses kurze Schnuppern wieder gewesen, aber dann wieder abgewatscht zu werden. Das ist eigentlich das, was dich als Gegner einfach komplett zermürbt. Und weil du sagst, er musste kämpfen. Ich glaube, das ist aber auch ein bisschen der Matchplan von Djokovic, weil er natürlich auch körperlich immens fit ist. Und man hat gemerkt dann eben gerade auch in diesem Tiebreak des zweiten Satzes, dass der Spanier mal richtig, richtig schnaufen müssen zwischendurch. Ich habe schon Angst gehabt, dass er jetzt gleich irgendwie umkippt. Oder es gab ja auch schon Spieler, die haben sich mal übergeben nach so extremen Rallies. Ja. Ist glücklicherweise nicht geschehen. Aber das ist etwas, was den Joker dann nochmal richtig aufbaut. Dazu natürlich die Atmosphäre auf dem vollen Center Court, die dann teilweise natürlich für den Underdog sind und Djokovic und das französische Publikum ja sowieso auch eine besondere Beziehung haben. Du hast es schon gesagt, der hat sich da natürlich immens gefreut, etwas überemotional vielleicht dann auch reagiert, ne, weil er so richtig auch gefuchst war natürlich vom Publikum. Aber was man ihm halt einfach nicht absprechen kann, ist diese immense körperliche Fitness. Und die hat am Ende tatsächlich dann auch wiederum den Unterschied ausgemacht.
Im dritten Satz konnte Davidovic Fokina nichts mehr zusetzen. Novak Djokovic gewinnt mit 7-6, 7-6, 6-2. Ich habe ihn mal als Metronom bezeichnet, dieses Taktgerät vom Klavier. Und daran erinnert er mich halt immer wieder, weil er dieses Tempo halt die ganze Zeit gehen kann, weil er den Ball immer wieder zurückbringt, weil er keine Unforced Errors in Tiebreaks spielt. Und das ist einfach eine enorme Qualität, die er hat. Er wartet auf seinen Gegner. Wie gesagt, Varias und Hurkacz spielen im Moment gerade noch im fünften Satz. Ich bin sehr gespannt, ob Varias hier nochmal in fünf Sätzen durchziehen kann. Das werden wir dann morgen dann auch nochmal auflösen, wenn wir auf den Tag am Sonntag vorausschauen. Karen Khachanov und Lorenzo Sonego, die hatten heute auch einiges zu tun. Karen Khachanov hat in vier Sätzen gewonnen gegen Thanasi Kokkinakis. Hatte in den ersten beiden Sätzen überhaupt keine Probleme. Hat Thanasi Kokkinakis vor sich hergetrieben und hatte keinerlei Probleme. Dritten Satz verlor er und da verlor er dann den Plot so ein bisschen. Im vierten lag er Break zurück, rettete sich in diesen Tiebreak und dann spielte er einen fantastischen Matchball und gewann diesen Tiebreak mit 7-5 und steht im Achtelfinale. Dort trifft er überraschend auf Lorenzo Sonego. Der hatte in den ersten beiden Sätzen auch überhaupt nichts zu bestellen gegen Andrei Rublev und drehte am Ende das Match mit 6-3, 7-6, 6-3. Ich hatte mich komplett auf Khachanov gegen Rublev eingestellt im Achtelfinale. Jetzt ist Khachanov gegen Sonego und Sonego hat sich das am Ende in fünf Sätzen verdient.
Ja, was soll ich sagen? Ich habe Andrei Rublev hier zu einem der großen Favoriten das letzte Mal auserkoren. Habe ganz ehrlich auch nach den ersten zwei Sätzen gegen Sonego da gar nicht mehr großartig das Spiel verfolgt, weil ich einfach davon ausgegangen bin, das macht er jetzt in drei oder vier. Und dann ist irgendwie anscheinend der Faden gerissen. Ich konnte es gar nicht richtig verfolgen. Und er hat mich doch sehr überrascht, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass Sonego in irgendeiner Weise hier heute gegen Rublev da tatsächlich eine Chance hatte. Respekt an den Italiener. Da ist ja öfter mal eher die Frage, wie läuft es mit dem nächsten Song, als tatsächlich mit
hat gesagt, er komponiert gerade wieder ein.
Ja, genau. Habe ich nämlich auch gehört. Im Juli soll, glaube ich, es genau. soweit sein, dass der neue Song rauskommt. Aber dass er ein toller Tennisspieler ist, hat er jetzt auch noch bewiesen. Ja.
Das hat er auch noch bewiesen und Italien hat hier zwei Spieler im Achtelfinale. Und es hätten noch ein Dritter werden können mit Fabio Fognini, aber ums italienische Tennis müssen wir uns überhaupt keine Sorgen machen. Hier ist Lorenzo Sonego auf jeden Fall ins Achtelfinale gekommen und man hat Andrei Rublev im Laufe des Matches die steigende Frustration einfach angesehen. Er hatte einfach keine Mittel mehr, um Lorenzo Sonego auszuspielen. Er hat weiterhin seinen Stiefel gespielt und dieser Stiefel ist verdammt hochklassig, aber manchmal habe ich das Gefühl, ihm fehlt so ein kleines bisschen der Plan B, vielleicht auch doch der Plan C, um Spiele zu gewinnen und das hat ihm dann heute gefehlt und irgendwann hatte sich Sonego komplett auf dieses Spiel eingestellt und hat seinerseits die Akzente gesetzt. Es war schon sehr, sehr stark, was er gemacht hat.
Also wie gesagt, ich konnte es nicht sehen. Interessant, was du sagst, dass das eben tatsächlich passiert ist. Ich habe mir jetzt gerade nochmal den Head-to-Head der beiden eben auch angeschaut und tatsächlich hat Sonego auch bereits 2021 in Rom schon mal Rublev in drei Sätzen geschlagen. Auch da kam er aus dem Satzrückstand zurück. Das andere Match liegt schon ein bisschen zu lange her. Das war 2016, dass Rublev auf Sand gewinnen konnte und dann war noch ein Sieg in Wien. Steht hier zu Buche. Also ja, mich überrascht trotzdem, aber es kann natürlich auch sein, dass das hier irgendwo auch eine Spielweise ist, die dem Russen dann am Ende vielleicht auch tatsächlich nicht liegt. Aber ich finde schon, dass er oftmals auch schon bewiesen hat, dass er sein Spiel ein bisschen umstellen kann. Erinnere mich dann schon an so ein paar Turniere, allen voran natürlich Monte Carlo, wo er richtig stark gespielt hat, wo er auch ein paar Matches hatte, wo er im ersten Satz nicht so ganz gelaufen ist, gegen Taylor Fritz, auch im Finale, später gegen Holger Rune. Und dann aber tatsächlich noch ein bisschen mehr Variabilität in sein Spiel reinbringen konnte. Und mich überrascht es, aber ja, so ist es halt manchmal.
Also Lorenzo Sonego steht im Achtelfinale gegen Karen Khachanov. Ein weiteres Achtelfinale haben wir soeben bestätigt bekommen. Das ist das Achtelfinale zwischen Lorenzo Musetti und Carlos Alcaraz. Und Menschen, die sich über deutsche Turniere freuen und über deutsche 500er-Turniere, die werden sich denken, das kenne ich doch, dieses Match. Alcaraz gegen Musetti, ja, das hat es letztes Jahr im Finale gegeben in Hamburg. Und damals hatte Lorenzo Musetti gewonnen. Dieses Mal steht Lorenzo Musetti nach einem ganz klaren 6-1, 6-2, 6-4 gegen Cameron Norrie im Achtelfinale und trifft auf Alcaraz, der gegen Denis Shapovalov überhaupt nichts hat anbrennen lassen, mit 6-1, 6-4, 6-2 gewonnen hat. Gleiches Ergebnis, mit dem die beiden ins Achtelfinale eingezogen sind. Auf das Match freue ich mich am Sonntag sehr. Und ich glaube auch, dass Musetti, auch wenn Alcaraz jetzt nochmal ein Jahr stärker geworden ist, dass Lorenzo Musetti nicht chancenlos sein wird.
Nein, das wird er nicht. Mir fällt sogar noch eine Begegnung von weiter früher ein, nämlich 2020 bei einem Challenger in Trieste sind die beiden zum ersten Mal aufeinander getroffen und das war übrigens das Turnier, das Carlos Alcaraz seinen ersten Turniertitel dann auch tatsächlich beschert hat am Ende. Also wo es wirklich steil bergauf ging und es war ein Halbfinale damals, was schon unglaubliches Niveau hatte, also für ein Challenger-Turnier sowieso, aber man hat schon gesehen, dass sich hier zwei auf Augenhöhe gegenüberstehen, die nicht umsonst für die jeweiligen Länder auch damals schon als die Top-Talente eben galten und du hast gesagt, in Hamburg wurde das zwei Jahre später dann schon auf ein nächsthöheren Niveau fortgesetzt und jetzt natürlich bei einem Grand Slam, das ist eine richtig coole Nummer, also bin ich auch sehr dabei, freue ich mich sehr drauf und wir haben es ja vorher schon gesagt, also das, oder ich habe es vorher schon so ein bisschen erwähnt, das was für Djokovic gilt, gilt natürlich auch für Alcaraz. Na, also er ist dahingehend, lässt immer mal gerne schnuppern, das war auch heute gegen Shapovalov mal so. Der hatte mal die ein oder anderen Chancen, da mal einen Break durchzubringen, vor allem im zweiten Satz dann auch mal Break vorne gewesen. Er stand sich dann aber sehr oft eben auch selbst im Weg. Hat, ich glaube, 9 oder 10 Doppelfehler gemacht, vor allem auch noch dazu in sehr, sehr ungünstigen Zeitpunkten, muss man ganz klar sagen. Das heißt, also hier natürlich auf der einen Seite Alcaraz Stärke, aber auf der anderen Seite Shapovalov, der dann aber auch wirklich viele, viele Fehler gemacht hat, was aber auch grundsätzlich so ein bisschen sein Spiel an sich hat. Er ist ja einer, der die Bälle unglaublich schnell beschleunigen kann, aber dafür eben auch häufig unkontrolliert agiert und das führt dann eben auch zu einer relativ hohen Fehlerquote und gegen den Carlos Alcaraz kannst du dir das natürlich einfach nicht leisten und deshalb am Ende doch auch in 3 Sätzen wiederum verdient gewonnen. Übrigens, weil du vorher gesagt hast, 2 Italiener, das hat man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, Alcaraz ist der letzte Spanier.
Ja.
Bei den Männern.
Ja. Wir haben auch gleich nur noch eine Tschechin im Frauenwettbewerb. Ist zum Beispiel auch so eine Geschichte, die man so nicht auf dem Schirm hat. Karolina Muchova ist die einzige Tschechin, die noch im Wettbewerb ist. Aber ich wollte einmal gerade zurück zu Shapovalov kommen. 10 Doppelfehler, dann heute auch wieder. 57% ersten Aufschlag. Mit seinem Aufschlag hat er seit Monaten, vielleicht schon seit Jahren Probleme. Und das sind dann solche Sachen, die er sich nicht leisten darf. Er hat 4-1 geführt gegen Alcaraz. Der hatte zwischendurch wirklich einen kleinen Hänger im zweiten Satz. Aber das muss er dann Kapital schlagen. Und das hat er nicht geschafft. Und er ist bei seinem eigenen Aufschlag viel, viel zu anfällig. Und das schon seit Monaten, vielleicht auch schon seit 2 Jahren. Und Shapovalov hat kein gutes Jahr 2023. Ich glaube, da übertreiben wir nicht. Das ist eine Sache, um die er sich Sorgen machen muss, dass er im Moment einfach nicht diese Konstanz bringt, um solche Matches, wenigstens mal ausgeglichen zu gestalten.
Ja, obwohl ausgeglichen ist dann natürlich schon, wie gesagt, sehr, sehr viel. Also ja. ich glaub, selbst wenn Shapovalov jetzt mal den zweiten Satz gewonnen hätte, ne, dann wäre das so eine ähnliche Nummer wahrscheinlich gewesen wie die Runde zuvor bei Alcaraz gegen Taro Daniel. Das sind so dann diese typischen Matches, wo dann mal sich der Top-Favorit in Anführungszeichen eine kleine Pause gönnt. Ne? Das heißt, die einen oder anderen Fehler halt mit einstreut. Und dann musst du aber trotzdem 100% Gas geben und dann hast du vielleicht die Chance, einen Satz zu gewinnen, aber man hat, wenn man solche Matches auch verfolgt, nie irgendwie wirklich das Gefühl, dass da was anbrennen kann, weil man einfach merkt, eben wenn es drauf ankommt, dann kann auch immer noch einen Schritt und mehr Gas geben und das macht dann am Ende den Unterschied aus und er hat halt diese unfassbare Leichtigkeit, Tennis zu spielen und das ist im Moment einfach das große Erfolgsrezept. Es sind gar nicht nur die Schläge, er hat eine immense Bewegungsradius, ähnlich wie Novak Djokovic. Er hat natürlich auch diese Emotionalität eines Rafael Nadals. Er hat diese Power Ferrero Vorhand 2.0. Dazu den Super Ferrero Vorhand Stop, den er von seinem Coach hier auch mit übernommen hat. Er hat eine unglaubliche Shot Selection. Aber es ist nicht nur das, es ist wie gesagt einfach die Leichtigkeit, die er im Moment verkörpert. Und das ist im Moment seine große Stärke. Und die kannst du eben eigentlich ja nur wirklich nehmen, wenn du in dem Fall bei einem Best-of-Five-Match, da musst du 3 Sätze einfach Vollgas spielen und musst auch mal das nötige Glück haben und die ein oder anderen Bälle, die dann reingehen und gerade bei so einem Shapovalov, der eben da Power gibt, dann muss er halt die Linie treffen und dann gehen halt mal aber auch die ein oder anderen eben nicht auf die Linie, sondern eben dann ein bisschen weiter darüber hinaus.
Denis Shapovalov also in der dritten Runde ausgeschieden. Carlos Alcaraz steht im Achtelfinale. Die Achtelfinals stehen damit fest. Wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt spielen Hubert Hurkacz und Juan Pablo Varillas noch den letzten Achtelfinalisten aus, der dann auf Novak Djokovic treffen wird. Bei den Frauen gab es auch einige sehr, sehr interessante Ergebnisse und es ist die Fortführung des Comebacks von Elina Svitolina. Die hat heute gegen Anna Blinkova gespielt, mit 2:6, 6:2 und 7:5 gewonnen. Svitolina, die mit angucken musste, wie ihr Mann vorgestern dann aufgeben musste, beziehungsweise nicht zu seinem Match antreten konnte, gegen Holger Rune, die hat hier sich durchgekämpft. In drei Sätzen erst noch gegen Storm Hunter und jetzt auch gegen Anna Blinkova. Wieder ähnliches Szenario wie im Match zuvor. Erster Satz war sehr schwach, zweiten Satz kämpft sie sich dann rein und im dritten Satz war es dann ein zähes Ringen, möchte ich sagen. Es war nicht immer hochklassig, aber es waren einige hochklassige Ballwechsel dabei. Vor allen Dingen der Matchball, den Svitolina dann gewann. Sie gewann mit 7:5 diesen dritten Satz. Es gab dann keinen Handshake hinterher, aber es gab dann ein paar Worte, dass sich beide gratuliert haben zu einem guten Match. Sie haben sich nicht die Hand gegeben. Es gab dann wieder Buhrufe gegenüber Svitolina von einem dann doch eher etwas unsensiblen Publikum, möchte ich sagen, weil da ein Krieg herrscht zwischen der Ukraine und Russland. Das sollte auch bis in die französischen, nach Paris gekommen sein oder gedrungen sein. Svitolina hat hinterher gesagt, warum sie kein Handshake macht und sie hat gesagt, ja, das ist von der Politik einfach angefangen worden. Also wir stehen im Moment nicht auf einer Stufe, was unsere Werte angeht und es wird im Moment ein Krieg gekämpft und wenn die Leute, die an der Front sind, im Moment mich sehen würden, wie ich mit einer russischen Spielerin die Hände schüttle, dann würde ich hier ja Ansehen verlieren und das möchte ich nicht und ich möchte meine Kollegen unterstützen. Es ist einfach eine größere Geschichte und diese Politik verlässt uns nicht, aber Svitolina und Blinkova haben sich wenigstens am Netz nochmal ein gutes Match gewünscht oder zu einem guten Match gratuliert.
Ja, gut, finde ich jetzt insgesamt ein bisschen schwierig. Ist wahrscheinlich auch hier nicht die Stelle, um das ein bisschen breit zu treten, aber ich finde dann zumindest, das muss es dann sein, es ist eine sportliche Auseinandersetzung gewesen und dass man dann, wie gesagt, am Ende sagt, okay, dass man sich jetzt nichts Böses hat gegeneinander persönlich, das glaube ich sollte erstmal klar sein, weil es ist in erster Linie eben ein Tennismatch gewesen. Und dass man dann am Ende eben ein paar nette Worte hat, um zu sagen und dem Gegner dann irgendwie gratuliert, das finde ich, ist dann auch okay. Aber Svitolina ist ja eigentlich eine tolle Geschichte, oder? Gael Monfils war in den Stands, oder?
Ja,
das heißt,
da muss er das Handgelenk nicht so anstrengen.
Ja, das heißt eigentlich super traurig noch natürlich gewesen, dass er das große Match heute ja da eben nicht bestreiten konnte oder gestern eben nicht bestreiten konnte, aber eben heute dann zumindest eben seiner Frau zuschauen konnte und die ja dagegen Blinkova ja auch in Straßburg im Vorfeld zu Roland Garros ja bereits im Finale gewonnen. Also das zeigt, dass sie ja wieder wirklich auf dem aufsteigenden Ast ist, hat sich eben sehr, sehr gut vorbereitet auf dieses Turnier und ja, scheint jetzt auch wieder mit dabei zu sein und ich glaube, dass sie ja auch von ihren Anlagen her als Spielerin zu denen gehört, die da immer ganz weit vorne sind. Das, glaube ich, hat sie jetzt auch nochmal bestätigt. Ist halt eine Frage, inwieweit sie das jetzt auch wirklich konstant durchführen kann. Aber jetzt hier schon mal in Paris, glaube ich, ist das schon mal ein sehr guter Anfang wieder.
Ich meine, Svitolina ist jetzt erst seit 8 Monaten, glaube ich, Mutter, ist dann wieder zurückgekommen, hat diese gesamte Kriegsgeschichte dann ja auch noch, dass sie sich darum kümmern muss. Sie versucht dann ja auch Geld zu generieren, um Projekte zu unterstützen in ihrer Heimat, hat das dann auch noch auf dem Zettel und versucht dann jetzt erfolgreich Tennis zu spielen. Das nötigt mir schon den allergrößten Respekt ab, wie sie das macht und wie sie so schnell wieder ihre Klasse zurückgewonnen hat, weil das war zwischendurch wirklich Vintage Svitolina. Svitolina ist nicht die größte Angriffsspielerin, aber sie kann unglaublich gut kontern und sie kann aus der Defensive, kann sie sehr viel Druck machen und das hat mir imponiert und das imponiert mir schon das gesamte Turnier. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie so früh wieder auf so einem Level würde spielen können.
Ja, aber auch nicht, nachdem sie in Straßburg bereits eigentlich schon relativ erfolgreich war. Also
doch, ich meine, auch in Straßburg, ja, das hätte ich schon nicht erwartet. Also ich habe insgesamt diese Leistung nicht erwartet von ihr in den letzten Wochen, jetzt eher auch schon.
Ja, Okay, aber ich sag mal, das ist ja das, was ich meine, es hat sich angedeutet. Also die Formkurve zeigt eben nach oben und das ist ja immer, ist ja auch ein Zeichen für einen wirklichen Spitzenathleten. Sie müssen ja immer zu den wichtigen Turnieren, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen, dann ja wirklich topfit sein. Ja? Und ich glaube, das ist ja auch immer so eine Geschichte, die wichtig ist, dass das Spieler dann eben auch schaffen, dem zu den Turnieren, in dem Fall im Tennis halt die Grand Slams, dann wirklich auf dem Höhepunkt zu sein. Und da hat es eben bei ihr gepasst, ne? Also auch der Weg im Vorfeld scheint dahingehend eben gepasst zu haben. Und Glückwunsch an sie, dass das eben nach dieser Pause dann auch wieder so schnell gelungen ist.
Elina Svitolina steht im Achtelfinale. Dort trifft sie auf Daria Kasatkina, eine weitere Russin. Die hat heute Peyton Stearns aber mal so richtig die Ohren lang gezogen. 6:0, 6:1 hieß es am Ende. Kasatkina, die keinen guten Aufschlag hat, aber die, sobald sie im Ballwechsel ist, einfach mit ihrer Spielweise, mit ihrem variablen Spiel, sämtliche Gegnerinnen auf dem falschen Fuß erwischen kann. Peyton Stearns, ehemalige College-Spielerin, ist auf diesem Spiel oder ist dieses Spiel überhaupt nicht gewöhnt gewesen, Schrägstrich, konnte sich überhaupt nicht an dieses Spiel anpassen und hat am Ende wirklich auf die Mütze bekommen. 6:0, 6:1, am Ende steht es für Daria Kasatkina. Sie trifft auf Elina Svitolina. Ich glaube, es ist ein Match, auf das wir uns wirklich sehr, sehr freuen können. Insgesamt können wir ja sagen, Elina Ivanisyan ist die einzige Spielerin von den 8, die jetzt im Achtelfinale dort in der unteren Hälfte sind, von der man vorher noch nie so richtig gehört hat. Elina Ivanisyan ist hier als Lucky Loserin reingekommen, hat heute Clara Tauson in 3 Sätzen besiegt, 7:5 im dritten Satz. Ansonsten, es sind zwar nur noch 1, 2, 3 gesetzte Spielerinnen dabei, aber es ist keine Spielerin von den 7, von den 8 letzten da im Achtelfinale dabei, wo man sagen würde, das ist jetzt eine große Sensation gewesen, dass die im Achtelfinale eines Grand Slams sind.
Ja, also bei den Damen gibt es ja häufig immer mal irgendwo etwas irgendeine Spielerin völlig out of the box, die dann plötzlich hier auftaucht. Scheint in diesem Jahr nicht so gewesen zu sein. Ivanisyan habe ich jetzt als solches auch nicht wirklich verfolgt und auch nicht direkt auf hier auf der Liste gehabt. Du hast gesagt, sie kommt aus der Qualifikation, wo sie im Endeffekt ja ausgeschieden ist, gegen Kayla Day in der letzten Runde der Qualifikation als Lucky Loser dann reingerutscht ist. Und dann kommt die erste Runde gegen Belinda Bencic, die sie in 3 Sätzen gewinnt. Und das, glaube ich, ist dann so ein Knackpunkt, wo man merkt, funktioniert eigentlich ganz gut, auch hier gegen eine Spielerin, die doch absolut favorisiert ist. Und dann kann sich plötzlich mal so ein richtiger Lauf entwickeln. Und dann ist es ja häufig so, dass dann der eine oder andere Lucky Loser dann auch relativ weit kommen kann. Sie hat, glaube ich, in Wiesbaden dieses Jahr, habe ich gerade nochmal geschaut, hat sie hier auch nochmal ein Turnier gewonnen, also ein W100er Turnier. Also sie ist jetzt nicht vollkommen ein unbeschriebenes Blatt, aber natürlich im Vergleich zu den Ranking-Sphären, wo hier ihre Gegnerinnen zum größten Teil hier unterwegs sind, da ist sie natürlich eben nicht mit dabei und ist auch erst 20 Jahre jung. Also ja, bin ich auch gespannt, wie sich das entwickelt. Und da kann ja manchmal so ein Turnier, gerade bei einem Grand Slam, kann er dann auch richtig einen Knoten lösen und dann kann vielleicht da mal ein richtig guter Run draus kommen.
Ich hatte mir das Match in Wiesbaden gegen Ella Seidel noch angeguckt, damals, das war die erste Runde, und da hatte ich noch gedacht, Ella Seidel hatte hier ihre Chancen, hat am Ende nur knapp verloren damals in 2 Sätzen, und das Ivanisyan hat jetzt ein paar Wochen später dann im Achtelfinale in der 2. Woche eines Grand Slams ist, das ist schon eine starke Geschichte. Elina Ivanisyan trifft auf Karolina Muchova, die hat heute gegen Irina Kamelia Begu nichts anbrennen lassen, 6:3, 6:2, Muchova hat Begu auch laufen lassen, hat sie immer wieder auf dem falschen Fuß erwischt, immer wieder die Winkel gefunden, und das war ein sehr variables Spiel. Das war ein tolles Spiel, was Muchova gebracht hat. Muchova, von der man wünschen würde, dass sie einfach mal längere Zeit gesund bleibt, auch immer wieder verletzt gewesen, und steht jetzt hier im Achtelfinale und ist sicherlich die Favoritin gegen Elina Ivanisyan. Elisa Mertens hat heute Morgen Jessica Pegula mit 6:1, 6:3 vom Platz geschossen. Ein Ergebnis, was ich so überhaupt nicht auf dem Zettel hatte und womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte, und trifft jetzt auf Anastasia Pavlyuchenkova. Die stand 1,5 Sätze gegen Anastasia Potapova auf verlorenem Posten und gewinnt am Ende mit 4-6, 6-3, 6-0. Pavlyuchenkova auch in den letzten 1,5 Jahren, sage ich mal, mehr verletzt als auf dem Platz gestanden und steht jetzt wieder im Achtelfinale. Sie war schon mal hier im Finale und steht jetzt wieder im Achtelfinale. Auch eine gute Geschichte. Auch damit habe ich nicht unbedingt gerechnet, dass Pavlyuchenkova schon wieder so weit sein würde.
Ja, gehört er fast zu den Veteranen in der Tour, kann man schon sagen, 31 Jahre alt und ich habe jetzt das Ranking auch gerade mal angeschaut, Nummer 333, ja, also richtig abgerutscht, war ja schon mal die Nummer 11 der Welt, aber ja, das heißt, dass er natürlich spielen konnte, das glaube ich steht außer Frage und hat aber auch in den letzten Wochen da die eine oder anderen guten Ergebnisse mit einfahren können, zumindest eben auch hier das Turnier in Straßburg bis ins Viertelfinale gekommen. Das ist ja auch wieder so ein Vorbereitungsturnier eben dann für Paris gewesen und dann ist es dann auch hier wieder der Fall, dass man sich bei den großen Turnieren dann hier eben auch wieder beweisen muss und weiß, wann es gilt, hier, wo die Musik spielt, dann eben auch das beste Tennis abzurufen und scheint es in diesen Wochen hier eben auch wieder ganz gut zu gelingen. Ja, sind auch ein paar kuriose Ergebnisse mit dabei gewesen, wenn man sich das Turnier in Rom bei ihr im Moment gerade so angeschaut hat, die erste Runde gegen Sara Errani, das ging dann 6-1, 6-1 und danach hat sie gegen Swiatek 0-6, 0-6 verloren, also sind natürlich auch ein paar sehr, sehr widersprüchliche Ergebnisse manchmal da mit da drin. Das zeigt natürlich, dass sie, glaube ich, auch noch nicht tatsächlich ihre Stabilität gefunden hat, aber in Paris scheint es halt soweit ganz gut zu laufen.
Pavlyuchenko war gegen Elisa Mertens im Achtelfinale. Und dann haben wir noch ein Achtelfinale. Sloane Stephens gegen Aryna Sabalenka. Sloane Stephens hat sich auch in Form gespielt. Ist hinterher gefragt worden in der Pressekonferenz nach ihrem Match gegen Julia Putintseva. Mensch, Julia Putintseva, da heißt es immer, sie bringt einen durcheinander mit ihrer Art und so weiter. Und dass sie mal zwischendurch auch so nicht die ganz feinen Tricks absolviert in einem Match. Und da hat Sloane Stephens gesagt, ja, bei einem Match gegen Julia Putintseva darf man nur auf sich achten, darf man niemals über das Netz gucken auf die andere Seite, weil sonst bringt man sich selber aus dem Rhythmus und das habe ich heute geschafft und deswegen habe ich das Match gewonnen, 6-3, 3-6, 6-2 und sie trifft jetzt auf Irina Sabalenka, die hatte überhaupt keine Probleme gegen Kamila Rachimova, mit 6-2 und 6-2 gewonnen. Hinterher gab es keine Pressekonferenz von ihr. Wir haben ja dieses Debakel 2021 erlebt, als ich damals Naomi Osaka rausziehen wollte aus Pressekonferenzen, um an ihre mentale Gesundheit zu denken. Und damals gab es dann Geldstrafen etc. und das war insgesamt, dass die French Open sich auch nicht von der besten Seite gezeigt haben. Jetzt hat Sabalenka von einer neuen Regelung Gebrauch gemacht, dass sie gesagt hat, ich möchte wegen meiner mentalen Gesundheit nicht die Pressekonferenz abhalten. Sie hat dann vor ausgesuchten Pressevertreterinnen und Vertretern eine Pressekonferenz gegeben und dort einige Fragen beantwortet. Und es ist wohl darauf zurückzuführen, dass sie in den ersten beiden Runden sehr viele, sehr heftige Fragen zu beantworten hatte zum Konflikt Ukraine-Russland, zum Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine, unterstützt von Belarus. Und dass eine ukrainische Journalistin sie gefragt hätte, wie steht sie denn zum Diktator Lukaschenko? Und dass sie das nicht beantworten wollte und dass sie dort immer wieder Nachfragen bekommen hat. Und jetzt hat sie da gesagt, ich möchte im Moment keine Pressekonferenz geben, um mich selber auch so ein bisschen zu schützen. Sabalenka hat, wie gesagt, diese Pressekonferenz dann gegeben, vor ausgesuchten Journalisten, 6-2, 6-2 gewonnen gegen Kamila Rachimova. Aber wir können sagen, diese French Open stehen politisch gesehen unter einem ganz, ganz heftigen Stern.
Ja, hat sie denn tatsächlich gesagt, dass sie da keine Auskunft geben will? Also das, was ich gesehen habe, hat sie gesagt, naja, also sie hat die Frage irgendwie mehrfach beantwortet nach dem Motto, keiner will Krieg und so weiter. Also es ist natürlich auch irgendwann mal verständlich, ich weiß nicht immer, was dann im Endeffekt was die Erwartungshaltung ist, wenn man so eine Frage stellt. Na, also vor allem eben in so Post-Match-Konferenzen. Da, wo im Endeffekt ein Spieler, eine Spielerin direkt mehr oder weniger nach dem Match dann eben kommt und dann mit diesen Fragen konfrontiert wird, wo die ja jetzt, glaube ich, auch nicht neu sind, oder? Also, sondern die Fragen müssen ja schon öfter ausgetauscht werden. Da frage ich mich, was ist jetzt die Erwartungshaltung, dass ich da jetzt irgendwie eine Antwort bekomme? Ich weiß es nicht.
Prinzipiell, wir haben darüber gesprochen, als der Kollege Yannick Schneider jetzt nicht bedroht worden ist, aber bedrängt worden ist, als er gefragt hat bei Thiago Sabic-Wilsch, wie er seine Sicht der Dinge wäre, als der wegen häuslicher Gewalt angeklagt worden ist in Brasilien, dass wir sagen, der Pressekonferenzraum ist ein Safe Space und hier dürfen Journalisten alles fragen. Und diese ukrainische Journalistin hat halt mehrfach nachgefragt und Sabalenka hat immer wieder gesagt, ich möchte dazu keinen Kommentar abgeben. Und deswegen kam dann hier nach der dritten Runde kam dann von ihr, dass sie sich aus dieser Pressekonferenz rausziehen wollte.
Ja, obwohl die Geschichte mit Seibert Wild doch ein bisschen eine andere war, weil wie ich finde, das ist doch jetzt ein Thema war, was denke ich mal für eine breite Masse an Journalisten wahrscheinlich überhaupt gar nicht bekannt war, weil es eben ein Spieler ist, der denke ich mal sich mehr so im Tennis-Insider-Bereich bewegt. Ne? Also wenn man jetzt über andere Sportarten berichtet und dann zu einem großen Turnier wie Roland Garros geschickt wird, ist ja jetzt nicht jeder im Moment immer 365 Tage mit Tennis beschäftigt. Und da ist dann natürlich ein Spieler, der, keine Ahnung, irgendwo zwischen 100 und 200 der ATP-Weltrangliste, dann vielleicht läuft so ein bisschen aus dem Radar. Deshalb fand ich so eine Frage dann irgendwie auch legitim und war neu. Also mein Punkt ist ja der, es ist keine neue Frage gewesen. Ne? Also zu fragen, wie jemand politisch zu dieser Situation steht. Ich glaube, da wurde wahrscheinlich jeder ukrainische Spieler, jeder russische Spieler, jeder weißrussische Spieler doch irgendwo schon mal darauf gefragt. Und gerade wenn du auch einer der, der Top-Favoriten auf den Turniersieg bist, deshalb ist meine Frage dahingehend, was war die Intention dieser Frage, wirklich jetzt eine Antwort zu bekommen? Also ich weiß nicht, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Ich mag mich da im Moment nicht so richtig, ich mag kein Urteil darüber bilden, weil es war eine ukrainische Journalistin. Das ist mein Problem. Das war eine ukrainische Journalistin und da bin ich jetzt im Moment einfach nicht, ich kann mich einfach nicht in diese Lage hineinversetzen. Das geht für mich nicht und das möchte ich mir auch gar nicht anmaßen. Letzten Endes hat Sabalenka Konsequenzen gezogen, hat gesagt, sie möchte nicht in dieser Pressekonferenz sein. Spielerinnen und Spieler sollten bei Pressekonferenzen eigentlich immer verfügbar sein, gerade bei Grand Slams, ob sie gewonnen haben oder verloren haben. Letzten Endes hat es diese Pressekonferenz heute nicht gegeben und nur vor ausgewählten Journalisten. Und ich bin gespannt, wie es jetzt im weiteren Verlauf des Turniers dann sein wird. Und es ist halt nach wie vor ein schwieriges Thema und es ist nach wie vor ein blödes Thema und ich würde total gerne nur über Tennis sprechen wollen. Aber die Politik lässt uns gerade in diesen Tagen hier in Paris nicht los und ist ein sehr schmaler Grat, auf dem alle gerade so ein bisschen balancieren.
Ja, also es ist natürlich klar, dass jegliche Fragen dahingehend auch in einer Pressekonferenz legitim sind, um das nochmal ganz klar herauszustellen. Das ist auch in Ordnung. Meine Frage ist halt nur, ich weiß es aber nicht, wie oft wurde sie das im Vorfeld schon gefragt. Mhm. Also als jemand, der selber auch schon des Öfteren in Pressekonferenzen saß und wenn man dort dann eben auch längere Zeit innerhalb eines Turniers sitzt, dann kommen halt öfter mal natürlich die ein oder anderen Fragen, tauchen wieder auf. Und natürlich weiß nicht jeder Journalist tatsächlich, was vorher immer gefragt wurde. Das ist richtig. Aber bei so einem Thema, das ist das, was ich einfach nur meinte, die Sportler und Sportlerinnen, die hier in diesen Konflikt mit involviert sind, beziehungsweise deren Länder, die sie repräsentieren, darin hier eigentlich tatsächlich dort mit involviert sind, die werden doch diese Frage öfters gefragt. Und deshalb bin ich halt immer wieder verwundert, dass man das halt dann immer wieder fragt, wo dann am Ende irgendwie kein Kommentar kommt. Ne? Interessant finde ich, wie man jetzt damit umgeht. Ne? Also das ist halt dann tatsächlich die Frage und das Interessante, wie das funktioniert, weil normalerweise ja eigentlich sich die Spieler nach den Matches ja eben der Presse auch tatsächlich stellen müssen, wenn sie dementsprechend auch requested wurden. Und deshalb ist das ganz interessant, wie das jetzt funktioniert. Aber du hast gesagt, dass da kann man sich im Moment so ein bisschen rausdividieren, oder?
Ja, wie gesagt, 2021 gab es ja die Geschichte rund um Naomi Osaka und damals hat man wohl die Regelungen gelockert. Früher gab es dort keine Ausnahmen. Inzwischen gibt es diese Ausnahmen und davon hat Aryna Sabalenka Gebrauch gemacht, hat sie auch selber gesagt, hat sie hinterher, ist unterstützt worden von den French Open. Das war das Thema rund um Aryna Sabalenka, die allerdings sportlich im Achtelfinale steht und wahrscheinlich dann auch die Favoritin gegen Sloane Stephens sein wird. Übermorgen werden wir das erleben. Aryna Sabalenka macht insgesamt sportlich einen extrem guten Eindruck. Das war es eigentlich schon wieder mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge. Wir werden in den nächsten Tagen natürlich dann auch über die Doppel sprechen und morgen gibt es keinen Podcast. Morgen ist Philipp nicht da und Florian ist auch nicht da. Für dich geht's morgen nach Heilbronn. Du bist die ganze nächste Woche beim Challenger in Heilbronn.
Ja, so schaut's aus. Ganz genau. Challenger Tennis Neckar Cup in Heilbronn. Wer Zeit und Lust hat, kann gerne vorbeikommen.
Das ist eine klare Einladung von Florian. Getränke gehen auf ihn. Wenn euch das gefällt, was wir machen, dann freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter und Instagram. TennisTourTalk.com sollte auf jeden Fall in euren Bookmark sein. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, auch finanzieller Natur, in den Shownotes gibt es die Links zu PayPal und Steady, zu unserer Steady-Kampagne. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns da auch finanziell unterstützt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.